MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Ich bin Susanne Böttcher und für diesen Podcast treffe ich besondere Menschen. Durch ihren Beruf, einen Schicksalsschlag oder eine Lebensentscheidung sind sie zu Personen geworden, die abseits dessen leben, was viele in unserer Gesellschaft als normal empfinden. Für diese Ausgabe treffe ich mich mit Steffi Ohres aus Leipzig. 60 Jahre, bis zum 50. Lebensjahr konnte sie nicht lesen und schreiben.
Ich habe dann immer jemanden geschickt und gesagt, geht ihr einkaufen. Mhm. Aber ich musste auch selber einkaufen oder viele Behördenwege, alles alleine machen. Aber wenn du das nicht lesen oder schreiben kannst, du stehst wie vor einer Mauer. Und irgendwann ist die Mauer eingebrochen.
Mhm. Wo ich dann gesagt, du hast sie eingerissen.
Ich habe sie eingerissen und habe gesagt, es geht nicht mehr. Ich muss was machen.
Steffi war Analphabetin. Die längste Zeit ihres Lebens konnte sie kaum lesen und schreiben. Formulare ausfüllen ein No-Go, Einkäufe eine Mammutaufgabe, Speisekarten kryptisch, Fahrpläne eine nicht machbare Aufgabe. Wie es dazu kam, welchen Lauf ihr Leben genommen hat und wie es ihr jetzt geht, das erfahrt ihr in dieser Folge.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Analphabetismus, definiert als individuelle Defizite im Lesen oder Schreiben, bis hin zu völligem Unvermögen in diesen Disziplinen. Das Thema interessiert mich in letzter Zeit aus zwei Gründen. Der erste, meine Tochter. 5 Jahre alt, seit ein paar Monaten mit großem Interesse für Buchstaben und wie das alles mit der Sprache und den Zeichen in ihren Büchern so funktioniert. Der zweite Grund, mein Mann. Seit einem guten Jahr mit Lesebrille ausgestattet und ohne... vollkommen aufgeschmissen. Im Restaurant kannst du mal bitte vorlesen, hab die Brille vergessen. Ich sehe es wirklich nicht. Und diese, wenn auch nur vorübergehende Abhängigkeit, hat mich beschäftigt. Das ausgeliefert bzw. abhängig sein. Keine Selbstständigkeit zu haben in einem Großteil der Kommunikation. Wie geht es wohl Analphabeten? Wie meistern sie ihr Leben? Das wollte ich erfahren und habe in Leipzig beim Internationalen Bund angefragt, eine Anlaufstelle für Menschen, die nicht lesen können. Kurz IB. Und tatsächlich, innerhalb kurzer Zeit bekomme ich die Zusage, dass eine Teilnehmerin Lust hat, mit mir zu reden. So treffen wir uns am MDR-Funkhaus in Leipzig. Steffi ist eine fröhliche, offene Frau, an diesem Tag aber schrecklich aufgeregt, wie sie sagt. Als wir uns dann im Studio gegenüber sitzen, schauen wir zunächst zurück, wie das alles bei ihr begonnen hat.
Also meine Kindheit war nicht so gut, weil ich auch keinen Rückhalt hatte. Also es hat sich ja keiner mit mir irgendwo hingesetzt und hat gesagt, wir üben heute mal, machen was. Und gab's ja nicht. Ja. Und Schule war gar nicht gut. Da wurdest du gehänselt, also wurdest du hingestellt als dumm. Du kannst ja nichts. Und das war immer das. Und dann wurdest du abgeschoben auf die letzte Bank, weil du ja eh nicht kannst. Das sind so meine Erinnerung und Erfahrung, die ich in Schulzeiten gemacht habe und viel, viel, viel gemobbt.
Das heißt, in den ersten Klassen, in denen man eigentlich so die Buchstaben lernt und das Schreiben und so, da bist du schon...
durchgefallen.
Schon durch?
Da bin ich schon durchgefallen.
Wie ging es dann weiter in den nächsten Schuljahren? Es gibt ja eine Schulpflicht.
Also ich habe die erste Klasse 2-mal gemacht und bin von dort aus, von der Grundschule, praktisch auf eine... Heute heißt es Förderschule, früher hieß es Hilfsschule. Bin ich dann auf so eine Hilfsschule gegangen, wo wir dann praktisch komplett nochmal neu angefangen haben.
Und dort hast du dann Schreiben gelernt?
Na, teilweise. Okay. Ja, aber es blieb nichts hängen im Kopf. Das war ja das Problem. Es blieb nichts im Kopf drin.
Das heißt, du hast dann immer die Aufgaben irgendwie gelöst und hast
ja,
dich so...
Ja, irgendwie habe ich das dann irgendwie gedeichselt, dass ich das dann doch irgendwo hingekriegt habe, egal wie. Das spielte ja keine Rolle, aber ich habe es trotzdem irgendwo hingekriegt.
Gab es trotzdem irgendwas in der Schulzeit, woran du dich gerne erinnerst, was du gut konntest?
Nein. Schule war für mich ein grausames Akt.
Wie endete deine Schulzeit?
Also ich bin aus der Landförderschule mit 8. Klasse raus, habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht und das ist der Hammer. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung.
Wow, als was?
Als Feinmechaniker bei RFT, was es früher gab. Und habe ich eine voll abgeschlossene Ausbildung.
Ich merke, dass Steffi nicht mehr über ihre Schulzeit verraten will. Zu schmerzlich die Erlebnisse. Mobbing, Scheitern, Ausgrenzung. Bevor wir mit ihr auf ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung schauen und wie sie das überhaupt geschafft hat, möchte ich eure Gedanken einfließen lassen. Über die sozialen Medien habe ich euch gefragt, wie stellt ihr euch ein Leben vor, in dem ihr nicht lesen und schreiben könnt?
Würde ich schlecht oder gar nicht lesen können, dann würden mir wahnsinnig viele Denkanstöße im Alltag fehlen. Denn es ist nur so ein Moment, wie ich gehe wo vorbei, lese eine Überschrift von einer Zeitung oder ich sehe ein Plakat oder so eine Momentaufnahme von irgendwas, woran ich vorbeilaufe, würde mir das fehlen, würden mir viele Denkmomente fehlen und viele Gedanken und auch viel Sicherheit im Alltag, dass ich verstehe, worum sich die Welt dreht oder was für wichtige Dinge auf mich zukommen. Das alles, glaube ich, würde mir fehlen.
Also nicht lesen und nicht schreiben können, da muss man ja im Prinzip nur mal gucken, wenn man in China im Urlaub ist oder wie ich vor ein paar Jahren mal in Israel, da stehst du ja auch vor Zeichen, die du zwar irgendwie schon mal gesehen hast, aber null deuten kannst und wovon du auch nichts ableiten kannst. Alles, was du so ein bisschen mit Spanisch, Französisch, Englisch hinkriegst, ist, da bist du aufgeschmissen und vielleicht fühlt es sich ja so ähnlich an.
Ich fand die Frage mega spannend und muss ganz ehrlich sagen, ich sehe sie jetzt aus Sicht eines Elternteils. Für mich persönlich war als Kind das Lesen mega wichtig. Ich habe das total gern gemacht, viele Bücher gelesen, super gern geschrieben. Und ich glaube, dass ich davon ja auch einen ganz großen Teil meinen Kindern weitergebe. Wir haben viel gelesen, schon immer. Mein Kind schreibt jetzt gern. Ich glaube, dass dieses Stückchen von meiner Welt, der Bücher und der Worte und der Buchstaben allgemein, vielleicht sonst nicht so auf den Sohnemann übergegangen wären, könnte ich mir vorstellen. Und halt auch, dass sie nicht so geprägt worden wären oder wie ich sie prägen könnte, wenn ich jetzt nicht richtig lesen und schreiben kann.
Aber warum können Menschen nicht lesen und schreiben? Blicken wir auf die Ursachen für Analphabetismus in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt mit Schulpflicht und grundsätzlich hohem Bildungsniveau. Susanne Günther ist Mitarbeiterin beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Sie sagt, dass es sich oft um Ursachenkomplexe handelt, die zusammenfließen. Schwierige Schulzeit, Vernachlässigung durch die Eltern und auch diese.
Manche Betroffene berichten uns dann davon, dass es einfach schon in der Schulzeit organische Beeinträchtigungen gab. Das heißt, ein Kind hätte vielleicht eine Brille gebraucht oder ein Hörgerät, aber das ist viel zu spät oder gar nicht erkannt worden.
Puh, dass es manchmal einfach nur an einer Brille scheitert, macht mich, um ehrlich zu sein, richtig betroffen. Bei dieser Antwort kommen mir die Tränen. Ein Leben lang benachteiligt zu sein, in bestimmten Teilen der Gesellschaft, der Kommunikation ausgegrenzt, nur weil in der Kindheit keiner gemerkt hat, dass man eine Brille braucht. Hier in Deutschland. Zurück zu Steffi Ohres. Wir wissen ja bereits, dass sie nach der Förderschule eine Ausbildung bei der Rundfunk- und Fernmeldetechnik gemacht und auch abgeschlossen hat.
Und habe schon voll abgeschlossene Ausbildung.
Wahnsinn, ohne Lesen und Schreiben.
Ohne Lesen und Schreiben, weil ich die Prüfung mündlich gemacht habe.
Und das konntest du machen, weil alle darüber Bescheid wussten?
Naja, ich habe mich mit die Ausbilderin unterhalten gehabt und mit ihr gesprochen, ob das nicht eine Möglichkeit gäbe, weil ich eben schreiben und lesen kann, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich meine Ausbildung also mündlich machen könnte. Und da habe ich dann eine abgeschlossene Ausbildung.
Was ja eine Riesenleistung ist, ne?
Ja.
Also wenn man sich überlegt, was man normalerweise für eine Ausbildung können muss, dann liest man doch nochmal hier nach und schreibt sich da was auf. Das musstest du dir ja alles merken.
Ja, musstest du hier im Kopf denken. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Wie war deine Ausbilderin? Wie hat die reagiert, als du gesagt hast, du kannst das nicht?
Meine Ausbilderin hat damit schon gerechnet, weil ich mich vor allem, was mit Schreiben war, zurückgezogen habe. immer wieder, wenn ich jetzt Papiere unterschreiben musste, habe ich mich automatisch zurückgezogen. Und da hat sie dann, hat sie gefragt, ob irgendwas los wäre. Und da habe ich ihr das mal erzählt. Denn es wusste kaum jemand.
Das heißt, die anderen Azubis in deiner Klasse?
Ja, die konnten sich das schon denken, aber die haben dazu dann nichts gesagt.
Okay. Das heißt, du hast es eigentlich nicht verheimlicht, aber es war auch nie ein großes Thema.
Nee, war es auch nicht.
Wie ging es dir in der Zeit?
Mir ging es aber dort besser wie in der Schule. Ja, da hat es auch Spaß gemacht. Ich war auch viele, viele Jahre in meinem Job. Habe meine Ausbildung gemacht und bin dann bis 1993 habe ich bei RFT gearbeitet. Mhm. Und es hat mir auch so viel Spaß gemacht.
Und wenn jetzt aber, also man muss ja im Grunde täglich irgendwie, ich kann es schon mal vorwegnehmen, du kannst jetzt lesen und schreiben, ne?
Ja, jetzt kann ich es, natürlich.
Aber also dann fällt dir sicherlich auch auf, in wie vielen Momenten du irgendwie tricksen musstest und dich durchhangeln musstest. Kannst du mir mal so ein paar Beispiele geben?
Tricksen musste ich schon durch die Kinder. Kindergartenanträge, Hortanträge. Die habe ich ja alle, habe ich immer gesagt, könnt ihr mir helfen beim Schreiben? Ich habe die Brille vergessen. Ja, oder ich sehe heute nicht, weil die Sonne drauf scheint. Das sind immer solche Ausreden, du hast die Brille vergessen oder sonst was. Oder ich habe sie mit nach Hause genommen, die Anträge. Und bis nachher die Schule von Kindern gesagt, hier stimmt was nicht mehr. Wir wollen doch nur helfen. Und dann ging das dann auch, dass sie gesagt haben, komm, wir setzen uns zusammen, wir machen das zusammen. Es gab schon Leute, die gesagt haben, wir helfen dir dabei. Ja, aber es hat nicht jeder gemacht. Ja. Denn Anträge musstest du selber ausfüllen und da fiel das schon immer schwer.
Das heißt, nach der Ausbildung ging dein Leben normal weiter, Berufsleben, du hast dann jemanden kennengelernt, bist auch Mama, mehrfache?
Sechsfache Mama.
Sechsfache Mama, großen Respekt und ja, was da alles an Schreibkram anfällt. Ha?
Ja, das war ja manchmal gar nicht so einfach. Hm. Ja, wenn die Kinder was wollten und ich konnte es nicht, und da ist es gar nicht so einfach. Ja.
Gerade wenn die dann auch anfangen, lesen und schreiben zu lernen, ne? Man kann nicht helfen. Hast du das dann klar kommuniziert oder hast du dich da auch so?
Naja, ich habe mich zurückgezogen, weil das für mich peinlich war, gegenüber meinen Kindern manchmal, dass ich gar nicht lesen oder schreiben konnte.
War da jemand in der Familie, der dann die Kinder unterstützt hat?
Nee, mein Partner.
Okay. Der wusste auch die ganze Zeit, von Anfang an auch? Hast du ihm das so? Und war dir das, wie ist denn das? Was, ist da immer schon mal das Gefühl gewesen, während der Berufszeit, irgendwann schaffst du es, irgendwann lernst du es nochmal?
Ja, das war dann, wo ich dann wo ich dann angefangen habe mit Arbeiten, dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass du es lernen kannst. Ich möchte doch das lernen, ja. Aber ich habe nie die Chance gehabt, um das irgendwo zu lernen.
Du kommst aus Leipzig, hast also die Berufsjahre dann in der DDR verbracht, ne? Und da war es ja wahrscheinlich sowieso nicht so, dass man da irgendwie einen Bildungsweg hatte.
Nee, das war dann so, hast eine abgeschlossene Ausbildung, du gehst arbeiten, was willst du? Du hast doch alles, Und das war ja das dann.
Du hast es ja organisiert bekommen, Arbeit, Kinder, Haushalt, alles unter einen Hut.
Im Grunde genommen alles unter einen Hut gebracht. Aber manchmal war es gar nicht so einfach. Um das alles irgendwie zu komponieren und das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen.
Ja. Gab es eine richtig blöde Situation? Dass jemand dich schlecht gemacht hat deswegen?
Ja, es gab schon Situationen, wo sie gesagt haben, ey, du bist ja zu dumm, du kannst ja nicht lesen und schreiben. Obwohl ich es gerne möchte und wollte, aber es ging nicht. Ich habe ja nie irgendjemanden groß gehabt, der gesagt hat, ich helfe dir, ich mache mit. Das ist ja immer das Problem, weil manch einer denkt, naja, ich kann nicht lesen und schreiben, die sind ja dumm. Stimmt doch gar nicht.
Überhaupt nicht. Ne? Nee. Ganz im Gegenteil, du musstest ja dir noch viel mehr einfallen lassen, um das alles zu organisieren. Ne?
Genau.
Was konntest du schreiben?
Außer meinen Namen oder Mama und Papa, das war das Einzige, was ich konnte.
Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Das ist doch aber echt selten, oder? Was gibt die Schlagzeilensuche im Netz her?
Jeder achte Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. In absoluten Zahlen sind das 6,2 Millionen.
Es sind mehr Männer als Frauen. 22% der Betroffenen haben keinen Schulabschluss.
Ohne ausreichend Lese- und Schreibkompetenz ist der Job in Gefahr, berichtet das Institut der Deutschen Wirtschaft. Grund: immer mehr Arbeitsplätze werden digitalisiert.
Bildungsverbände fordern den flächendeckenden Ausbau von Lernangeboten für Analphabeten und eine nachhaltige Finanzierung.
Dabei soll auch die Öffentlichkeit stärker für das Thema sensibilisiert werden, um Betroffene vor Isolation zu schützen.
Rund die Hälfte der Betroffenen hat Deutsch als erste Sprache erlernt. Nach Bildungsstand stellen Personen mit einem niedrigen Schulabschluss den größten Personenanteil dar.
Jeder achte Erwachsene kann nicht richtig lesen und schreiben. In Deutschland. Erster Impuls, da muss man doch was machen. Gibt's da keine Kurse, Lernangebote, Volkshochschulkurse? Und ja, es gibt sie. Susanne Günther haben wir ja gerade schon gehört. Im Rahmen ihrer Arbeit für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung ist sie mit dem sogenannten Alpha-Mobil unterwegs, um Menschen zu informieren.
Mit dabei bei unseren Aktionen ist dann auch immer ein Lernbotschafter oder eine Lernbotschafterin, also eine Person, die selber erst im Erwachsenenalter lesen und schreiben gelernt hat und jetzt sich traut, sozusagen in die Öffentlichkeit damit zu gehen und ja, so eine gewisse Mutmacherfunktion auch hat, wenn wir mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Und wie kommen die Menschen auf Sie zu?
Also es ist sehr unterschiedlich. Manche Betroffene sind sehr zögerlich. Dann kann man manchmal sehen, dass jemand so 2-3 Mal, sagen wir mal, in sicherer Distanz auch so am Stand vorbeiläuft und mal stehen bleibt, immer wieder schaut und dann nur sehr zögerlich zu uns an den Stand kommt. Manchmal wird dann auch befragt für einen Freund oder für jemanden in der Familie, wenn die Person sich vielleicht selber auch in dem Moment dann noch gar nicht outen möchte. Andere Betroffene wiederum gehen ganz, ganz offen damit um und kommen direkt zu uns, sagen, ich kann nicht so gut lesen und schreiben, was kann ich denn machen? Also da ist auch die komplette Bandbreite vertreten.
Zurück zu Steffi Ohres. Schulzeit und Ausbildung hinter sich gelassen, Berufsleben gemeistert, Kinder großgezogen und jetzt nochmal auf die Schulbank? Lesen und Schreiben lernen mit 50? Schauen wir mal auf den Moment oder die Phase in deinem Leben, in der du dich entschieden hast, ich will lesen und schreiben lernen. Kannst du das mal beschreiben? Ist das ein Prozess oder gab es da
das
so
Das war ein Prozess für mich, weil ich damals übers Arbeitsamt vermittelt worden bin beim IB. Da habe ich Internationaler Bund, der IB, so ein praktisches Jahr gehabt, so eine Eingliederungsmaßnahme, dass du wieder ins Berufsleben kommst.
Was sind 93 arbeitslos?
Ja, und bin dann 2012 zum IB gekommen und da war eine Sozialpädagogin und die hat gesagt, hier stimmt was nicht. Komm mal mit. Und da haben wir uns unterhalten und da hat sie gesagt, kann das manchmal möglich sein, dass du nicht schreiben und lesen kannst? Und da habe ich in der Ecke gesessen und habe bitterlich geweint. Und da ist das dann so ins Rollen gekommen, weil auf der anderen Seite war die Schule, die Maßnahme hier, Analphabeten. Und da sind wir dann rüber und da habe ich dann ein Schuljahr mitgemacht. Und dann 2013 habe ich dann das erste Mal das Schuljahr gemacht und habe dann Stück für Stück von A bis Z angefangen zu lesen und zu schreiben.
Erzähl mal, wie alt warst du 2012?
50. Das heißt, mit 50 Jahren habe ich angefangen lesen und zu schreiben. Das war eine Sensation für mich. Und das zu meinem 50. Geburtstag. Das war das Schönste, was es gab.
Wahnsinn. Beschreib mal die erste Unterrichtsstunde. Wie ist denn das?
Die erste Unterrichtsstunde, die war ein bisschen aufregend. Es waren alles neue Leute. Kanntest ja niemanden, warst ja ganz neu in der Gruppe. Und unsere Dozentin, die Frau Passold damals, die war ja ganz lieb. Die hat immer wieder gesagt, ach Leute, komm, ihr schafft das doch alle. Ihr macht das doch. Und es war auch schön. Es klingt, also das Gruppenklima war so schön. Und da hat jeder dieselben Schwierigkeiten gehabt wie ich auch.
Wie viele waren da in dem Kurs?
8 Mann.
8 Leute? Und beschreib mal, von welchem Alter?
Also so zwischen 20 und 60 waren sie damals schon.
Und wie war denn das Gefühl für dich, da so Gleichgesinnte zu treffen?
Es war hart für mich, weil das alles... Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es noch mehr Leute gab, die es nicht können. Das war ja das Schlimme. Und dann hast du wirklich gesehen, oh, du bist doch nicht alleine. Hm. Du hast doch noch Leute, mit denen du dich unterhalten kannst, die alle dasselbe Problem haben. Und dann sind wir dann auch immer mehr zusammengewachsen als Gruppe. Und das ist immer der schönste Moment.
Weil es den allen irgendwie gleich geht.
Ja,
ne?
Man denkt so, man ist die Ausnahme. Genauso wie mir. Bloß ich habe es schwer gehabt. Die konnten schon teilweise lesen. Okay. Ich konnte ja gar nicht lesen. Ich habe ja nichts. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt reicht's. Und dann habe ich von unserer Dozentin damals gekriegt ein Lernprogramm, was jedes Grundschüler hatte, das Lernprogramm. Und dann habe ich mich stundenlang davor gesetzt und habe gelesen, geschrieben und wieder gelesen. Und so habe ich mir das Lesen angeeignet. Stück für Stück, Buchstabe für Buchstabe.
Steffi besucht also zunächst ein Jahr den Lern- und Schreibkurs des Internationalen Bundes in Leipzig. Täglich 6 Stunden und in denen ist sie hoch motiviert. Bestätigt mir auch Michael Köpke, Sozialpädagoge, der die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer begleitet.
Ja, das ist Steffi Ores. Ja, Steffi Ores, ich hole mal ganz kurz aus, kannte ich ja persönlich schon aus vorangegangenen Maßnahmen. Die war bei uns beim Internationalen Bund in einer Aktivierungsmaßnahme. Und da haben wir sie schon kennengelernt und aus dem Kontext heraus wurde sie quasi auch von Sozialpädagogen dahingehend identifiziert, dass sie nicht lesen, nicht schreiben kann. Und ist dann in den Kurs gemündet, Alphabetisierungskurs, und hatte von Anfang an, das muss ich auch betonen, wirklich von Anfang an, einen ganz ausgeprägten, ganz manifestierten Lernwillen. Die war immer mit Fleiß dabei und hat den Lernstoff förmlich aufgesaugt. Wo sie dann angekommen ist, war, sie konnte kaum ihren Namen schreiben. Tatsächlich konnte sie kaum ihren Namen schreiben. Sie konnte keine kleinen, kurzen Sätze lesen, ging gar nicht. Und diesen Lernprozess zu begleiten und dann stolz zu sagen, ich hatte das erste Buch gelesen, da haben wir, muss ich sagen, ihr tatsächlich, ich sag einmal so, eine neue Lebenswelt eröffnen können. Und darauf kann sie stolz sein, wir auch.
Wie fühlt es sich seitdem für Steffi an, sich einen anderen Teil des Lebens eröffnet zu haben, lesen und schreiben zu können? Und was war denn ihr erstes selbstgelesenes Buch? Mehr dazu gleich. Zunächst nochmal Michael Köpke vom IB. Wie läuft denn so ein Kurs ab?
Das ist in der Tat so, dass wir versuchen, in dem einen Jahr, wo dieser Alphabetisierungskurs für gering Literalisierte läuft, wir den Grundschulstoff aufbereitet auf Erwachsenenebene, Klasse 1 bis 4 versuchen zu vermitteln. Die Herausforderung in dem Kurs ist, dass die Teilnehmer, wenn sie bei uns dann anlanden, quasi schon erkannt haben, dass sie Lese- und Schreibprobleme haben. Das ist in der Regel ein sehr langer Prozess, bis sie sich dahingehend noch outen. Und wir machen eingangs dann auf unterschiedlichen Lernplattformen Testverfahren, wo wir die Lese- und Schreibkompetenz feststellen. Hier gibt es Level 1 bis 4. Level 1 ist die Silbenebene, Level 2 ist die Wortebene, Level 3 die Textebene und wir dann dahingehend die Binnendifferenzierung vornehmen, inwieweit wir dann entsprechend des Lehrplanes auf diesem Lernkompetenzbereich bei den Teilnehmern aufbauen. Das heißt, erfolgt hier eine individuelle Förderung, was natürlich im Gruppenkontext von 8 bis maximal 10 Teilnehmern auch eine Herausforderung für den Dozenten darstellt. Die Kurse, die wir seit 2010 durchführen, werden gefördert vom Europäischen Sozialfonds und der Sächsischen Aufbaubank. Und die Kursteilnehmer, die hier anlanden, sind ausschließlich Teilnehmer, die nicht mehr im Arbeitsverhältnis oder nicht mehr oder nicht stehen im regelnden Bürgergeldbezug beziehungsweise im Rentenbezug. Erwerbsunfähigkeitsrente ist damit gemeint. Also sie gehen in der Zeit, wo sie hier sind, keiner Arbeit nach.
Vollzeitjob lesen und schreiben lernen. In einem Jahr werden aus kryptischen Zeichen Buchstaben, aus Buchstaben Worte und aus Worten ein ganz neues Leben. Wie hat Steffi das Jahr Lernkurs erlebt? Nun ist es ja nicht so wie bei Kindern, die jetzt irgendwie 6 oder 7, manche mit 5 schon so ein Interesse haben. Ne? Du hattest ja den kompletten Wortschatz. Ne? Du wusstest, konntest dich ausdrücken, konntest formulieren. Wie ist denn das, wenn sich das dann alles so in Buchstaben zusammenfügt?
Das war wie ein Kauderwelsch. Das war ein reinstes Kauderwelsch, wo ich sagen muss, um Gottes Willen, schaffst du das? Oder kriegst du das so hin, wie das jetzt hier ist? Oder musst du dich wirklich hinsetzen und was tun? Und dann habe ich immer wieder gesagt, Stück für Stück kriegst du es hin. Stunde für Stunde, jeden Tag 2, 3 Buchstaben. Immer wieder neu angefangen. Und das wirklich hier oben im Kopf reinzukriegen. Und das in meinen Kopf manchmal reinzukriegen, war nicht einfach. Aber ich habe es soweit geschafft.
Das wollte ich gerade sagen. Gerade mit zunehmendem Alter wird es ja immer schwieriger, immer härter zu lernen. Hattest du Tiefpunkte und das Gefühl,
dass... Ja, hatte ich. Natürlich hatte ich die auch. In der Maßnahme habe ich Tiefpunkte gehabt. Weil ich manchmal gesagt habe, oh, du hast das doch schon so oft gehört. Warum kapierst du das nicht? Und dann sagst du, ach, du schaffst das nicht. Und dann kommt von hinten wieder die Hand und sagt, Steffi, du schaffst das. Du kriegst das hin. Gib nicht auf. Du machst das schon. Und dann ging das dann immer Schritt für Schritt weiter. Immer kleine Schritte.
Gab es mal die Überlegung, aufzugeben?
Aufgeben nicht, aber... Kurz vom Punkt war es.
Und warum dann doch nicht?
Weil ich gesagt habe, Steffi, du kannst das. Du musst das können. Du schaffst das. Mhm. Der Ehrgeiz war größer wie alles andere.
Was hatten die Familien derzeit gesagt? Die Kinder waren ja wahrscheinlich selber schon fast ja erwachsen. Schon,
die waren ja damals schon groß. Mhm. Und ja, ich habe es ja für mich gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das ja für mich. Ich will ja das Lesen und Schreiben lernen.
Aber die wussten das.
Die wussten das.
Die
ja,
Mutti
natürlich.
Macht jetzt, lernt jetzt.
Ja, ich lerne und es macht mir Spaß. Hm. Und ich bereue es auch nicht, wirklich nicht, dass ich gesagt habe, ich ziehe das wirklich durch.
Wie lange hat es gedauert?
Ich mache es heute noch. Ich bin 60. Ich mache das jetzt zum 4. Mal. Mache ich den Kurs. Es ist ja immer wieder neuer Lernstoff. Und das ist immer das Schöne. Ich gebe es nicht auf.
Das heißt, das ist im Prinzip wie in der Grundschule oder ist das ein bisschen anders aufgebaut?
Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben zwar einen Lernstoff von der Grundschule, also 1. bis 3. Klasse haben wir. Und das ist ja das, wo wir sagen, wenn du das alles kannst, was die 1. bis 3. Klasse gelernt hat, dann bist du gut.
Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es so einen Erfahrungsaustausch gibt zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was sind denn so die bemerkenswertesten Geschichten oder was für besondere Menschen hast du da kennengelernt?
Also bei uns jetzt in der Gruppe sind so viele Jüngere, viel, viel Jüngere. Und die kommen immer gerne zu mir. Die sagen, oh, wenn wir dich nicht hätten, wäre es langweilig.
Das heißt, du bist so ein bisschen auf die Lehrerseite gewechselt, oder?
Ja, aber das ist ja das Schlimme. Da kriege ich immer von der Dozentin immer einen auf den Gong. Ja, weil die sagt, Mensch, ich bin die Dozentin und nicht du. Aber die Jugend kommt gerne zu mir.
Ja. Und erkennst du dich da so ein bisschen wieder in den jungen Leuten?
Ja.
Die haben
ja
wahrscheinlich die gleichen Themen.
Die haben ja praktisch, ich meine, die sind, klar, die sind jünger wie ich, viel, viel jünger. Aber die haben genauso mit Null angefangen, mit nichts angefangen. Trotz, dass die heutzutage die größeren Chancen haben, wie wir damals. Mhm. Aber die nutzen auch viele die Chancen, weil die alle viel von den Schulen zu uns jetzt kommen.
Liegt da die Ursache dafür, dass die nicht lesen und schreiben können, ähnlich wie bei dir, darin, dass in der Kindheit da nicht aufgepasst wurde?
In vielen Sachen ist es genau so. Aber die machen genau jetzt ihr Ding.
Wie ist das bei deinen Kindern?
Die haben alle abgeschlossene Ausbildung. Die machen alle gehen alle arbeiten, die haben alle ihren Job. Also ich kann mich nicht beschweren. Dann frage ich mich, wie habe ich das hingekriegt? Ja, das ist immer das.
Ist denn das bewusst, was du da geleistet hast? Also deinen Kindern, deiner Familie, Freunden, Bekannten?
Ja. Das ist vielen. Viele freuen sich, dass ich das heute mache, was heute hier ist. Darüber freuen sich viele, gerade die Schule, weil das Thema wirklich kaum angesprochen wird. Und es gibt nicht nur mich, es gibt 6,5 Millionen Analphabeten.
Von einem Leben voller Wegducken, Ausweichen, Tricksen hin zur Selbstbestimmung, zu neuen Horizonten, Zeitschriften und Büchern. Auch für Steffi Ohres ein Novum. Was war denn das erste Buch, das du gelesen hast?
Ich habe das erste Buch, was ich gelesen habe, es war ein Märchenbuch vom Gebrüder Grimm, was ich noch nie gelesen hatte, weil ich es nicht konnte. Und dann saß ich dann irgendwo mal da und habe gesagt, jetzt gehst du mal gucken. Und dann habe ich eben ein Märchenbuch gelesen. Und heute musst du meine Bücher wegtun. Heute
Leseratte.
Ja, so ungefähr.
Wirklich?
Ja.
Oh, wie schön. Kriege ich
ist
direkt Gänsehaut.
Ja.
Wahnsinn. Und bist du schon Oma?
Ja, ich habe ein Enkelkind von 10 Jahren.
Ja. Hast du auch vorgelesen, so in den letzten Jahren noch ein bisschen?
Ja,
cool. Was ist denn die größte Errungenschaft dadurch, dass du lesen kannst?
Die größte Errungenschaft ist bei mir, dass ich damals, wo ich ganz angefangen habe mit Lesen und Schreiben, an die Zeitschrift geschrieben habe. Da gab es ein Rundschreiben und da ging es darum, Urlaubsgrüße oder einen Brief zu schreiben, was dein schönster Moment war. Und das wollte auch keiner machen, wie es so üblich ist. Ja.
Steffi muss vor.
Ja, Steffi muss das machen. Und na gut, da habe ich mich dann eben abends hingesetzt und habe versucht zu schreiben. Und dann habe ich das mit in die Schule genommen, haben das dann korrigiert und wird das soweit gemacht. Ich muss das ja alles selber machen. Und dann haben wir das an die Zeitung geschickt, an die Alpha-Zeitung. Weil das für Analphabeten eine direkte Zeitung war, da haben wir das dann dahin geschickt und es war in der Zeitung. Und dann ging das rum. Oh, ich hätte das doch auch gemacht. Ja, aber es hat niemand gemacht. Nur die Steffi hat es gemacht. Nein, und das sind solche schönen Momente, wo du Sachen tust, hast wieder was geschafft.
Steffis eigener Artikel in der Zeitung.
Ja, das war das Schönste.
Das ist nun so ein herausragendes Ding, aber was hat sich denn insgesamt für dich so verändert? Wie ist denn das Leben? Ist es
einfacher? Mein ganzes Leben hat sich dadurch total verändert. Ich bin zumindest ein offener Mensch. Ich gehe mit Situationen ganz anders um, weil ich lesen kann. Ja, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich kann es lesen. Ich stehe nicht mehr vor einem Gebäude und weiß nicht, wo ich hin muss. Heute ist es so, ich stehe davor, ich kann es lesen. Und das ist das, wo ich mir sage, Steffi, guck mal, du hast so viel geschafft. Wir schaffen den Rest auch noch.
Ich stelle mir auch so ganz alltägliche Situationen total schwierig vor, wie Einkaufen zum Beispiel.
Am Anfang war alles schwer. Das kann ich sagen. Das war für mich alles gar nicht einfach. Ich habe dann immer jemanden geschickt und gesagt, geht ihr einkaufen. Aber ich musste auch selber einkaufen oder viele Behördenwege, alles alleine machen. Aber wenn du das nicht lesen oder schreiben kannst, du stehst wie vor einer Mauer. Und irgendwann ist die Mauer eingebrochen. Wo ich dann gesagt,
du hast sie eingerissen.
Ich habe sie eingerissen und habe gesagt, es geht nicht mehr. Ich muss was machen. Und heute bin ich so stolz auf mich. Ich habe so viel geschafft.
Vor allem hast du wahrscheinlich auch den Blick und für Menschen, denen es ähnlich geht, oder?
Genau. Stellst in meiner so? Gruppe bin ich ja eben wirklich ein Mensch, wo ich immer sage, die kommen immer viele, viele zu mir. Die fragen, wie kann ich das machen? Kannst du mir helfen? Würdest du das mit mir machen? Und das sage ich da auch nicht, nee. Weil ich habe doch genauso angefangen wie die jetzt. Ja, das ist immer das.
Das heißt, dein komplettes Umfeld hat sich jetzt
mein
auch wahrscheinlich
Umfeld
komplett
hat sich komplett
erweitert.
Ja, komplett verändert.
Wie waren denn so die ersten Reaktionen von denen, ich sag mal, die eingeweiht waren, dass du nicht lesen und schreiben
Die konnten es nie fassen, dass ich das wirklich alles durchsetze und sage, ich mache das, ich ziehe das auch wirklich voll durch. Und da haben sie auch alle gesagt, ach, packst das doch nicht, du bist doch viel zu doof, du schaffst das nicht. Und da sind schon mit der Reaktion gewesen, wo ich manchmal gesagt habe, Leute, Warum nicht? Warum soll ich denn nicht schaffen? Ich habe so viel im Leben geschafft. Ich schaffe das.
Begegnest du manchmal noch Menschen aus deinem, ich nenne es jetzt einfach mal, früheren Leben, in dem du nicht lesen und schreiben konntest?
Nee, gar nicht.
Okay.
Die, mit denen ich jetzt einen Kontakt habe, die wissen alle Bescheid und die ziehen alle den Hut davor.
Zu Recht. Was würdest du denn der jungen Steffi raten?
Ich würde der jungen Steffi raten, wenn ihr merkt, ihr könnt weder schreiben oder lesen, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt genug Hilfe. Wendet euch an den IB. Der IB hat Lerngruppen drin. Versucht, Hilfe zu kriegen. Es gibt übers Arbeitsamt, es gibt über Schulen, es gibt genug Hilfe. Hm. Lasst es nicht schleifen. Ihr kommt in ein Loch rein, ihr kommt ganz, ganz schwer wieder raus aus dem Sumpf.
Wie waren denn deine Erfahrungen? Ich kann es gar nicht beschreiben, wenn man das jahrzehntelang aufschiebt und man merkt, man braucht Hilfe und dann sucht man sich Hilfe. Und ich glaube, wenn man so, je länger man drüber nachdenkt, desto größer wird dieser Berg an, oh Gott, wie, was denken die jetzt von mir? Wie war es denn dann tatsächlich, als du dir Hilfe geholt hast?
Wäre das nicht mit dem Arbeitsamt gewesen und ich nicht in die Maßnahme reingekommen wäre, würde das für mich ein Berg ohne Ende gewesen. Aber dadurch, dass ich in die Maßnahme reingekommen bin und ich die Chance gekriegt habe, den Kurs zu machen für Analphabeten, das war das Schönste, was für mich passiert ist. Ja, dass ich wirklich sagen kann, ich habe es richtig gemacht. Ich bereue es auch nicht.
Du beobachtest jetzt den Kurs so ein bisschen als eine, die es kann, so stelle ich es mir zumindest vor.
Ich stelle mich nicht hin, als ich kann. Ich kann vieles, aber ich kann noch nicht alles.
Okay.
Alles kann ich noch nicht. Ich kann zwar lesen, ich kann einzelne Sätze schreiben, aber perfekt schreiben kann ich nicht.
Und du hast aber richtig Bock drauf, dich zu verbessern.
Ich habe Bock drauf, aber wahnsinnigen Bock drauf, weil es macht ja auch Spaß, wenn du weißt, du kannst Briefe schreiben, ja, und du schreibst an Leute Briefe und du kriegst den Brief zurück, den möchtest du ja wieder beantworten. Und so mache ich das mit vielen Leuten. Ich schreibe auch jetzt über Handy, was ich früher alles nicht konnte. Heute versuche ich es über Handy zu schreiben. Und das war früher für mich ein Graul, über Handy zu schreiben. Das ist, aber heute gebe ich mir Mühe, dass ich so versuche zu schreiben. Schreiben ist doch das Schönste, was es gibt.
Sich auszudrücken, mitzuteilen.
Ach ja, das ist immer so schön, wenn man was schreiben kann und auch selber den Leuten eine Nachricht schreiben kann. Das ist das Schönste, was es gibt. Ja.
Ja. Wie schön du das sagst und wie das für viele so eine Selbstverständlichkeit ist, ne?
Früher war das alles für mich grausam. Da habe ich mich versteckt in sämtlichen Ecken, die es damals gab. Heute stehe ich dazu. Ich kann es nicht ändern, dass ich das alles durchgemacht habe, aber ich bin dann eine eigene Persönlichkeit. Ich bin ich und ich versuche das Beste draus zu machen. Und das muss man sich immer verstehen lernen. Auch wenn wir das eine nicht können, wir schaffen das.
Ich kann mir total gut vorstellen, wie du alle motivierst in diesem Kurs. Also so wie du das jetzt schon sagst. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich doch welche, die dann abbrechen. Oder ist das eher die Ausnahme?
Das ist selten. Das ist selten. Also die Gruppe, die wir jetzt sind, das ist eine Top-Gruppe. Da heitert einer einen anderen auf. Und das ist wirklich eine gute Gruppe.
Steffis Eindruck, dass die Abbrecherquote recht gering ist, teilt auch IB-Sozialpädagoge Michael Köpke.
Jetzt muss ich scharf überlegen. Wir machen das jetzt 14 Jahre. Pro Kurs sind es 8 Teilnehmer, 8 bis 10. Wir haben auch schon mal 2 Parallelkurse gehabt, sodass wir auf ungefähr mit Kurswiederholern, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer den Kurs wiederholen können, ich sage jetzt mal schätzungsweise auf 120 Teilnehmer kämen. Da ist die Abbrecherquote, ich sage jetzt mal maximal 10% im gesamten Verlauf. Die Abbrechgründe rühren aus psychosozialen Aspekten bzw. gesundheitlichen Aspekten, die dann zum Abbruch führen. Also es gibt keine Abbrüche, die dahingehend sich manifestieren, dass Teilnehmer das Leistungsniveau als zu hoch empfinden und nicht ableisten können.
Auch deshalb nochmals der eindrückliche Appell von einer, die es geschafft hat, Steffi Ohres.
Sich wirklich Hilfe suchen und das nicht erst so lange drauf zu warten. Ja, wenn es Schulen gibt, die das mitkriegen, versucht euch jemand zu suchen, der euch helfen kann. Mit den Leuten drüber reden und nicht runterschlucken. Macht's nicht wie ich, der das jahrelang versteckt hat. Es bringt nichts. Du kommst nicht wieder raus. Ich kann das nur jedem empfehlen, zu sagen, versucht euch Hilfe zu suchen.
Dieser Podcast heißt Tabubruch und wir haben so eine kleine Rubrik am Ende, so eine letzte Frage und die heißt, was wünschst du dir, Steffi, was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche, dass ich besser schreiben kann und dass ich noch besser lesen kann. Das sind die Hauptsachen, was ich möchte. Ich sage ganz ehrlich, ich schaffe das.
Steffi Ohres, vielen Dank. Mein Gespräch mit Steffi endet hier. Ich zeige ihr noch die Studios und das MDR-Gebäude hier in Leipzig. Früher übrigens ein Schlachthaus und Arbeitsort von Steffis Mutter. Unweit von hier hat die Familie gewohnt. Hier ist sie groß geworden und an diesem Tag im März 2024 hat sich ein Kreis zu ihrer Kindheit geschlossen. Sie hat die Bürde aus ihrer schlimmen Schulzeit gemeistert, mit 50 Jahren lesen und schreiben gelernt und sich ein großes Stück Lebensfreude und Respekt zurückgeholt. Und ab und an tauschen wir uns per WhatsApp aus, in geschriebenen Sätzen. Als wäre es das Normalste der Welt.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Wenn auch du für diesen Podcast ein Thema vorschlagen oder mir deine besondere Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir an tabubruch@mdraktuell.de, gern auch anonym. Bis zur nächsten Tabubruch-Folge findest du in der ARD Audiothek viele weitere spannende Podcasts, unter anderem der hier. Der neue ARD-Podcast Diagnose unangepasst arbeitet das dunkle Kapitel der geschlossenen Stationen für sexuell übertragbare Krankheiten auf. In der DDR wurden dort scheinbar unangepasste Mädchen und junge Frauen eingesperrt und mussten täglich gynäkologische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Alles unter dem Vorwand, eine Geschlechtskrankheit zu haben. Im Podcast trifft Host Charlotte Witt auf betroffene Frauen, die ihre Geschichte mit ihr teilen. Der Podcast Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg, zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.